Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 20. Juli. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Zweites Buch Chronik, Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 17. Vorbereitungen für den Tempelbau. Salomo befahl, zu Ehren des Herrn einen Tempel zu bauen und für ihn selbst einen Regierungspalast. Er ließ 80.000 Mann zum Frondienst ausheben, die als Steinbrecher in den Bergen von Juda arbeiten mussten, und 70.000 Mann, die Steinblöcke abtransportierten. Weitere 3.600 Mann setzte er als Aufseher ein. Dann schickte er eine Gesandtschaft zum König Hiram von Tyros und ließ ihm sagen: »Du hast schon meinen Vater David unterstützt, als er sich einen Palast bauen wollte, und hast ihm dazu Zedernholz geliefert. Jetzt bin ich selbst im Begriff, einen Tempel zu bauen, ein Haus für den Namen des Herrn, meines Gottes, das ihm geweiht sein soll. Wir wollen darin für ihn Weihrauch verbrennen und ständig geweihte Brote auflegen. Jeden Morgen und Abend, am Sabbat, am Neumond und an den Festen des Herrn, unseres Gottes, sollen dort Brandopfer dargebracht werden. Dazu sind wir Israeliten für alle Zeiten verpflichtet. Das Haus, das ich bauen will, muss sehr groß werden, weil unser Gott größer ist als alle anderen Götter. Für ihn lässt sich eigentlich gar kein Haus bauen. Der ganze Himmel, so unendlich weit er auch ist, für ihn ist er noch zu klein. Wie könnte ich ihm da ein Haus bauen? Nur ein Heiligtum, in dem ihm Opfer dargebracht werden, kann ich ihm bauen. Und nun meine Bitte: Schicke mir einen tüchtigen Künstler, der alle Arbeiten in Gold, Silber, Bronze und Eisen ausführen kann. Ebenso muss er rote, karmesinrote und blaue Wolle verarbeiten können, und auch auf Schnitzarbeiten muss er sich verstehen. Er soll alle diese Arbeiten zusammen mit den Künstlern aus Juda und Jerusalem ausführen, die hier bei mir sind und die schon mein Vater David angestellt hat. Schicke mir auch Zedern- und Zypressenstämme und anderes Edelholz aus dem Libanongebirge. Ich weiß ja, wie gut deine Leute dort Holz zu schlagen verstehen. Auch dabei sollen meine Arbeiter den deinen zur Hand gehen. Auf diese Weise soll eine große Menge Bauholz zurechtgemacht werden, weil der Tempel, den ich bauen will, so groß und prächtig werden muss. Für die Verpflegung deiner Leute, die das Holz fällen, will ich dir 4.000 Tonnen Weizen, 4.000 Tonnen Gerste, 4.000 Hektoliter Olivenöl und 4.000 Hektoliter Wein liefern.« Darauf ließ König Hiram von Tyros Salomo eine schriftliche Botschaft überbringen, in der es hieß: »Der Herr muss sein Volk sehr lieben, weil er dich als König eingesetzt hat.« Weiter schrieb Hiram: »Der Herr, der Gott Israels, der Himmel und Erde geschaffen, sei gepriesen. Er hat König David einen tüchtigen, klugen Sohn geschenkt. Es ist ein weiser Entschluss, dass du ihm einen Tempel bauen willst und dir selbst einen Regierungspalast. Ich werde dir dazu einen tüchtigen und begabten Künstler schicken, meinen Meister Hiram. Seine Mutter kommt aus dem Stamm Dan, sein Vater aber von hier aus Tyros. Er versteht sich auf alle Arbeiten in Gold, Silber, Bronze, Eisen, Stein und Holz, ebenso auf die Verarbeitung von roter, blauer und karmesinroter Wolle und von Leinen sowie auf Schnitzarbeiten aller Art. Er kann alles entwerfen, was du bei ihm in Auftrag gibst, und ist bereit, mit deinen Künstlern und denen deines verehrten Vaters David zusammenzuarbeiten. habe die Güte, die angekündigte Sendung von Weizen, Gerste, Wein und Öl abzuschicken. Wir unsererseits werden im Libanongebirge so viel Holz fällen, wie du benötigst. Ich lasse die Stämme in Flößen an der Küste entlang bis nach Jafo bringen. Von dort können deine Leute sie nach Jerusalem weitertransportieren. Salomo ließ im ganzen Land die Fremden zählen, die in Israel Aufnahme gefunden hatten. Auch sein Vater hatte das schon einmal getan. Die jetzige Zählung ergab 153.600 Männer. Davon ließ Salomo 80.000 in den Bergen von Juda als Steinbrecher arbeiten, weitere 70.000 als Lastträger für den Transport der Steine und 3.600 setzte er als Aufseher ein, um die Leute zur Arbeit anzuhalten. Salomo baut Gott einen Tempel. Dann begann Salomo auf dem Berg Moria in Jerusalem das Haus für den Herrn zu bauen. Den Platz hatte schon sein Vater David bestimmt, weil ihm dort auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna der Herr erschienen war. Im zweiten Monat seines vierten Regierungsjahres fing Salomo mit dem Bau an. Die Länge des Tempelhauses betrug 30 Meter und die Breite 10 Meter. An der Stirnseite befand sich eine Vorhalle, 10 Meter breit wie der Hauptbau und 60 Meter hoch. Die Innenwände der Vorhalle ließ Salomo mit reinem Gold überziehen. Das Haus selber ließ er innen mit Zypressenholz verkleiden und dies ebenfalls mit reinem Gold überziehen. Darauf wurden noch Verzierungen in Form von Palmbäumen und kettenartigen Bändern angebracht. Das ganze Haus ließ er mit kostbaren Steinen schmücken. Das für den Bau verwendete Gold stammte aus Parvaim. Damit wurde innen das ganze Haus, einschließlich der Balken, Schwellen, Wände und Türen verkleidet. An den Wänden wurden auch noch Bilder von Cherubim eingeschnitzt. Den hinteren Raum, das Allerheiligste, machte Salomo 10 Meter lang und 10 Meter breit, so breit wie das ganze Gebäude. Er wurde innen mit reinem Gold verkleidet. Dafür wurden 600 Zentner gebraucht. Für den Goldüberzug der Nägel wurde ein halbes Kilo gebraucht. Auch die Wände der oberen Räume wurden mit Gold überzogen. Für das Allerheiligste ließ Salomo zwei Cherub-Figuren gießen. Auch sie wurden mit Gold überzogen. Jede hatte zwei Flügel, je 2,5 Meter lang. Die beiden Figuren waren so nebeneinander aufgestellt, dass ihre ausgespannten Flügel einander in der Mitte des Raumes berührten und außen bis an die Seitenwände reichten. Die Flügel überspannten also die ganze Breite des Raumes von 10 Metern von einer Wand bis zur anderen. Die Figuren selbst standen aufrecht auf ihren Füßen und waren mit dem Gesicht dem Eingang zugewandt. Weiter ließ Salomo den Vorhang mit dem Allerheiligsten machen. Er war aus gezwirntem Leinen gewebt und mit blauer, roter und karmesinroter Wolle waren Cherubbilder darauf gestickt. Die beiden Säulen aus Bronze. Schließlich ließ Salomo für den Platz vor dem Tempel zwei Säulen herstellen. Sie waren 17,5 Meter hoch. Ihre Kapitelle hatten eine Höhe von 2,5 Metern. Für diese Säulen wurden auch kettenartige Bänder angefertigt und oben ringsum angebracht, ebenso 100 Nachbildungen von Granatäpfeln, die an den Bändern befestigt wurden. Salomo ließ die Säulen vor dem Tempelhaus aufstellen, eine rechts, die andere links. Die rechte nannte er Jachin, er richtet auf, und die linke Boas, in ihm ist Stärke. Römer Kapitel 6. Durch Christus befreit zu einem neuen Leben. Was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr auf uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für allemal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Die Sünde wird nicht Herr werden über euch, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Entweder versklavt an die Sünde oder frei zum Tun des Guten. Wie steht es nun also? Können wir ruhig sündigen, weil das Gesetz uns nicht mehr verurteilt, sondern die Gnade Gottes uns von unserer Schuld freispricht? Auf keinen Fall. Ihr wisst doch, wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet ihr sterben. Oder ihr wählt den Gehorsam, dann werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können. Gott sei gedankt. Früher wart ihr Sklaven der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist. Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt, das heißt in den Dienst des Guten, das Gott will. Ich rede sehr menschlich vom Sklavendienst der Gerechtigkeit. Ich gebrauche dieses Bild, weil euer Verständnis noch schwach ist. Früher hattet ihr eure Glieder und alle eure Fähigkeiten in den Dienst der Ausschweifung und Zügellosigkeit gestellt. Ihr führtet ein Leben, das Gott nicht gefallen konnte. So stellt jetzt umgekehrt eure Glieder und Fähigkeiten in den Dienst des Guten und führt euer Leben als Menschen, die Gott gehören. Solange ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr dem Guten gegenüber frei. Was kam dabei heraus? Ihr schämt euch jetzt, wenn ihr daran denkt, denn was ihr damals getan habt, führt am Ende zum Tod. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient, aus reiner Gnade, ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Psalm 16. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Ein Lied Davids. Schütze mich, Gott, ich vertraue dir. Ich sage zu dir, du bist mein Herr. Mein Glück finde ich allein bei dir. Im Land werden viele Götter verehrt, an denen auch ich meine Freude hatte. Jetzt aber sage ich, wer anderen Göttern nachläuft, muss seine volle Strafe tragen. Ich gieße diesen Göttern kein Opferblut mehr hin, nicht einmal ihre Namen spreche ich aus. Herr, was ich brauche, du teilst es mir zu, du hältst mein Los in der Hand. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen, was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Auch nachts erinnert mich mein Gewissen an seinen Rat. Er ist mir nahe, das ist mir immer bewusst. Er steht mir zur Seite, nichts kann mich erschüttern. Darum bin ich voll Freude und Dank. Ich weiß mich geschützt und geborgen. Du, Herr, wirst mich nicht der Totenwelt preisgeben. Du wirst nicht zulassen, dass ich für immer im Grab ende, denn ich halte in Treue zu dir. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Sprüche, Kapitel 19, die Verse 20 und 21. Befolge gute Ratschläge und lass dich korrigieren, dann bist du am Ende ein weiser Mensch. Menschen haben den Kopf voller Pläne, doch nur der Beschluss des Herrn wird ausgeführt. Das war die Bibellese von heute und die Losung von heute steht in Psalm 62, Vers 8. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Und aus Lukas, Kapitel 8, Vers 48 dazu. Jesus sprach zu der Frau, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz schönen, fröhlichen, lachenden, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein. Dann lesen wir weiter. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.